Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. Seit dem 1. April 2024 ist Cannabis in Deutschland legal. Das bedeutet nicht nur, dass Besitz, Konsum und Eigenanbau für Erwachsene straffrei sind, es verändert auch die Medizin und unseren Alltag. Wir erklären heute, wie gut Cannabis als Medikament hilft und welche Chancen und Risiken die Legalisierung in Bezug auf die Gesundheit hat. Und ihr erfahrt eine Menge über die Cannabispflanze, zum Beispiel wie Pflanzenteile unterschiedlich wirken. Dazu haben wir gleich zwei Experten eingeladen, den Schmerzmediziner Dr. Maximilian Köhler und Friedhelm Ruppert, Gärtner und Cannabis-Experte vom Deutschen Hanfverband. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Ich bin Andrea Bannert, Mikrobiologin und Online-Redaktionsleitung bei Fokus Gesundheit. Und ganz besonders heute, ich sitze heute hier im Studio mit
Carina Dinser-Nennstiel, Redakteurin bei Mein Schöner Garten. Das ist heute eine ganz besondere Folge von Fokus Gesundheit und Mein Schöner Garten. Ihr könnt diese Folge mit unterschiedlichen Schwerpunkten hören. Bei Auf Herz und Nieren, da gibt's mehr Infos zu den medizinischen Aspekten von Cannabis. Und wer sich verstärkt für die Cannabispflanze interessiert, der kann bei den Grünstadtmenschen noch mehr über die botanischen Aspekte von Cannabis bzw. Hanf erfahren. Oder ihr hört einfach beide Folgen an.
Carina, wir haben ja schon mal zusammen eine Folge gemacht. Das ist schon eine Zeit lang her, hat riesig Spaß gemacht über Heilpflanzen. Und da hast du uns einige Anbautipps gegeben. Die verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Carina, was gibt es denn sonst so bei den Grünstadtmenschen zu hören für diejenigen, die bei euch noch nicht dabei waren?
Ja, also bei Grünstadtmenschen, da dreht sich natürlich alles um den Garten. Mit ganz vielseitigen Pflanzenthemen und praktischen Tipps und Tricks für den Hobbygärtner.
Ja, ich freue mich riesig, Carina, heute zusammen mit dir und unseren Experten ganz viel über Cannabis zu erfahren. Privat habe ich bisher einen großen Bogen drum gemacht, aber ich finde es total spannend, wie Cannabis Patienten helfen kann.
Oh, mir geht's da ganz ähnlich, Andrea. Ich habe da auch eine ganz große Wissenslücke und bin auf jeden Fall super neugierig, was Cannabis betrifft. Und ich würde mal sagen, dann starten wir doch jetzt mal rein ins Thema mit ein paar Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen. Besitz und Konsum von Cannabis sind in Deutschland seit April 2024 für Erwachsene straffrei. Das bedeutet auch, Ärzte können medizinisches Cannabis nun leichter und auch per elektronischem Rezept verschreiben, so wie andere Arzneimittel, denn es fällt nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz. Vorher war das nur in Einzelfällen, meist bei chronischen Schmerzerkrankungen und in der Palliativversorgung möglich.
Auch der Anbau ist nun legal. Erwachsene dürfen privat bis zu 3 Pflanzen bzw. 50 Gramm getrocknetes Cannabis pro Person besitzen. Und damit ist jetzt auch der private und öffentliche Konsum möglich. Allerdings gibt es da strenge Regeln, beispielsweise Mindestabstände zu Kitas und Schulen. Seit dem 1. Juli 2024 ist es auch erlaubt, Cannabis in nicht gewerblichen Vereinigungen anzubauen, zum Beispiel den Cannabis Social Clubs, die aber Cannabis nicht weiter verkaufen dürfen.
In Deutschland haben 2021 rund 4 Millionen Menschen Cannabis konsumiert. Rund 100.000 Patientinnen und Patienten in Deutschland nutzten 2023 Cannabis auf Rezept zur medizinischen Behandlung.
Die Hauptwirkstoffe in Cannabis sind THC, Tetrahydrocannabinol und CBD, Cannabidiol. THC ist psychoaktiv, wirkt schmerzlindernd und appetitanregend. CBD hingegen ist nicht psychoaktiv und wirkt entzündungshemmend und krampflösend.
76,4% der Cannabis-Arzneimittel werden zur Behandlung chronischer Schmerzen eingesetzt, zeigt eine Untersuchung des Bundesinstituts für Arzneimittel.
Es gibt verschiedene Untergruppen der Cannabispflanze. Für medizinisches Cannabis werden vor allem Cannabis sativa, Cannabis indica und Hybride genutzt. Sativa haben aufgrund des höheren THC-Gehalts eine energetisierende Wirkung. Indica haben einen größeren CBD-Gehalt und wirken daher entspannend.
Auf all das gehen wir nun genauer ein. Und dazu begrüßen wir jetzt unseren heutigen ersten Experten, Dr. Maximilian Köhler. Er ist Schmerzmediziner und Anästhesist am Ambulanten Schmerzzentrum in Monau und am Zentrum für Rheumatologie, Orthopädie und Schmerztherapie der Klinik Oberammergau.
Max, herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Wir freuen uns riesig, dass du zu Gast bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Max, ich habe gleich mal die erste Frage. Was passiert, wenn man Cannabis konsumiert? Also fangen wir mal mit der persönlichen Wahrnehmung an. Wie muss man sich das vorstellen? Was spürt man?
Jetzt kann ich natürlich aus dem Nähkästchen plaudern, versuche aber einfach auch wiederzugeben aus meiner Erfahrung als Arzt mit Patienten. Man kann das nicht ganz genau definieren. Also letzten Endes ist die Wirkung sehr, sehr unterschiedlich. Es hat eher eine dämpfende Wirkung, es hat eher eine beruhigende Wirkung. Es macht tendenziell eher müde. Tatsächlich kann es schmerzlindernd in manchen Situationen wirken. Aber über einen sehr komplexen Wirkmechanismus kann es sehr unterschiedliche Wirkungen geben, letzten Endes. Es kommt zu Bewusstseinsveränderungen. Tatsächlich, durchaus so ein, wird beschrieben, gerade von älteren Menschen, als so ein Ich bin nicht ich selbst, benebelt sein, also durchaus schon auch was Berauschendes unter Umständen. Ja.
Max, das wollen wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen. Es gibt ja zwei Hauptwirksubstanzen oder im Cannabis, die hier eine Rolle spielen. Welche sind denn das und was machen die im Gehirn?
Es ist im Wesentlichen das THC, also Tetrahydrocannabinol, und das Cannabidiol. Die Wirkungen sind sehr unterschiedlich. Das THC wirkt eher, dem unterstellt man eher einen psychogenen Effekt, aber durchaus auch schmerzlindernd. Das Cannabidiol ist eher so der beruhigende Anteil von dem Ganzen, also das eher etwas Ausgleichende. Das beeinflusst dann am Schluss auch die Therapie, weil ich tatsächlich immer empfehle, eigentlich beides auch zu verwenden. Die etwas bedenklichere Substanz ist immer das THC im Endeffekt. Also THC ist deswegen der bedenkliche Anteil der Substanz, weil es zu der berauschenden Wirkung kommt.
Mhm. Cannabis ist ja kein klassisches Halluzinogen, so wie ich das gelesen habe. Du hattest jetzt aber gesagt, es hat durchaus eine berauschende Wirkung. Trotzdem wirkt es aber im Gehirn anders als jetzt Drogen wie LSD. Kannst du das kurz erklären im Unterschied?
Letzten Endes ist die Biochemie dazu komplex. Ich bin der Auffassung, es ist noch nicht komplett untersucht. Es ist vieles noch im Unklaren, aber es gibt ein sogenanntes Cannabinoid-System, Cannabinoid-Rezeptoren. Und die Cannabinoide setzen da an der präsynaptischen Membran an. Bei Halluzinogenen, da gibt es ja unterschiedliche Substanzen, aber beim LSD zum Beispiel ist es so, das setzt an Serotonergen-Rezeptoren, am 5-HT2-Rezeptoren an. Und führt da eher zu einer Aktivierung. Das sind Rezeptoren, die auch im ganzen Körper vorhanden sind, sehr aber auch im Gehirn und hemmenden Einfluss haben. Und wenn man die aktiviert, dann kommt es eben tatsächlich zu Wahrnehmungsveränderungen, die das Cannabis so über die Cannabis, also über diesen eher etwas hemmenden Effekt, so eigentlich nicht unbedingt macht.
Mhm. Kommen wir dazu, für wen sich Cannabis als Medizin eignet. Welchen Patienten verschreibst du Cannabis?
Also bis dato war es so, dass es eine klare Richtlinie gibt, wem man es überhaupt verschreiben darf. Im Endeffekt müssen es schwerkranke Patienten, also Patienten mit einer anerkannten schweren Erkrankung sein. Das heißt, die müssen gewisse Kriterien erfüllen. Letzten Endes war es bis dato so, dass eigentlich keine anderen Therapien mehr zur Verfügung stehen dürfen. Gesehen jetzt auf Krankheitsbilder verwende ich Cannabisprodukte sehr, sehr gern bei generalisierten Erkrankungsbildern. Also beispielsweise haben wir Patienten mit einer Halbseitenlähmung nach Schlaganfall, die schmerzhaft ist. Das ist für uns Schmerzmediziner zum Teil durchaus als zentraler Schmerz, also als ein Schmerz durchaus vom Gehirn ausgehend zu interpretieren. Und da gibt es in der Schulmedizin eigentlich gar keine richtig guten Strategien, die Patienten gut tolerieren. Es gibt schon Medikamente, die man verwenden kann, aber die werden immer irgendwann abgesetzt, weil die Patienten darin keinen Sinn mehr sehen. Und meine Erfahrung ist, diese Patienten beispielsweise profitieren ganz erheblich von Cannabisprodukten. Dann gibt es Patienten mit Multipler Sklerose, also das sind kleine Entzündungsherde im zentralen Nervensystem, was häufig zu schmerzhaften Ereignissen führt, unter anderem zu zentralnervösen Ausfällen, zu Spastiken. Und Cannabisprodukte können diese Spastiken leicht lösen. Das können auch Medikamente machen, aber das Cannabis verträgt sich da sehr gut und die profitieren auch davon. Und es löst da auch dieses Schmerzthema. Also das sind alles Menschen letzten Endes, die ganz klar sagen, es tut ihnen einfach gut.
Jetzt hast du schon gesagt, Schmerzen sind eine ganz wichtige Indikation für Cannabis. Das ist auch etwas, glaube ich, was die meisten im Kopf haben, dass es schmerzlindernd wirken kann. Du hast gesagt, es gibt jetzt Patienten, die spezifisch davon profitieren, weil andere Mittel dann nicht so gut wirken. Es gibt ja auch noch andere Schmerzmittel. Ich denke zum Beispiel an Opioide. Was ist denn vielleicht dann an Cannabis besser als an anderen Schmerzmitteln für spezifische Patienten?
Es verträgt sich gut, ist der Eindruck. Also die Opioide haben ja auch einen speziellen Wirkmechanismus und letzten Endes machen sie müde, sie machen durchaus zum Teil abhängig, auch wenn man versucht, es zu optimieren mit retardierten Wirkmechanismen und so weiter. Opioide sind nicht für alle Patienten das Richtige. Das müssen schon auch spezielle Schmerzerkrankungen sein, wo man die verwenden kann oder sollte. Dann stellt sich bei den Medikamenten immer auch die Frage, brauche ich im Laufe der Zeit eine Dosissteigerung? Wo führt es hin? Wie lange kann man das machen? Vertrage ich es dann gut? Die Erfahrung zeigt schon, dass Opioideinnahmen zwar lange gemacht werden können, aber immer irgendwann auch wieder enden, ist mein Eindruck. Ja. Das heißt, eine Opioidtherapie bei einer Erkrankung, die von alleine nicht ausheilt, sondern einfach bestehen bleibt, möglicherweise bis zum Lebensende, ist eine Opioidtherapie durchaus einfach mit Nachteilen behaftet. Da wiederum sehr, sehr niedrig dosiert, profitieren die Patienten von Cannabisprodukten und es besteht der Eindruck, dass es nicht permanent Dosissteigerungen braucht. Man kann das, wenn man die Patienten darin gut einschult, in niedrig dosierten Einnahmen kann man sie sehr, sehr gut führen, damit über ganz lange Zeiträume. Es scheint ihnen gut zu tun, zumindest, sage ich jetzt mal, die Zeiträume, die man jetzt so in den letzten Jahren überblicken kann. Es tut ihnen gut und es kommt nicht zu erheblichen Dosissteigerungen.
Max, einen ganz wichtigen Punkt hast du noch genannt. Du hast gesagt, jetzt mit der Legalisierung fällt es ja quasi nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz, das Cannabis. Das kann wie normale Arzneimittel auf Rezept verschrieben werden. Ändert das auch den Einsatz in der Medizin, also des medizinischen Cannabis? Also wird vielleicht auch das Anwendungsfeld jetzt dadurch breiter?
Also generell sind die Indikationen nach wie vor die gleichen. Man kann es zwar tatsächlich leichter verschreiben, aber man konnte es vorher auch verschreiben. Die Patienten müssen nach wie vor ganz klare Kriterien erfüllen. Für uns Ärzte ist es in meinen Augen ganz wichtig, massiv zu unterscheiden zwischen einem Konsum und einer Therapie. Ja, und da finde ich, ist eine ganz, ganz harte Linie zu ziehen. Selbst wenn man sagt, ein Patient bezahlt es selbst und ich muss es ihm ja nur rezeptieren. Ja, das ist jetzt kein Verstoß mehr gegen das Betäubungsmittelgesetz, was es vorher in meinen Augen war. Da gab es zwar viel Diskussion, aber es wurde viel gemacht im niedergelassenen Bereich. Mittlerweile ist es tatsächlich leichter. Das sind keine massiven Verstöße. Auf der anderen Seite, glaube ich, sollte man da sein eigenes Handeln immer auch hinterfragen. Ich sehe es kritisch. Bei uns ist es sehr, sehr streng. Es wird streng gehandhabt und die Indikationen sind nach wie vor die gleichen, wie sie vorher auch schon waren. Ja, und man muss dazu sagen, nur weil es jetzt kein Betäubungsmittelrezept mehr ist, ist es nach wie vor eine Rezeptierung für einen Patienten, für die der Arzt ja die Verantwortung trägt. Dementsprechend in meinen Augen, also glaube ich, tut man auch gut daran, sich nicht zum Dealer zu machen, sondern ganz klar eine harte Linie zu ziehen zwischen Therapie und Konsum.
Gibt es denn eigentlich noch weitere Anwendungsgebiete?
Tatsächlich ja. Allerdings muss man immer die Evidenz hinterfragen. Die Studienlage ist noch nicht ausreichend in vielen Gebieten. Aber Cannabis hat gute Wirkung teilweise in der Appetitentwicklung, was für manche Menschen hilfreich ist, die sich bereits teilweise bei malignen Erkrankungen, teilweise in palliativen Situationen damit leichter tun, noch Nahrung zu sich zu nehmen. Im psychischen oder im Bereich der psychischen Erkrankungen fehlt es meines Erachtens an Daten. Also da wäre es wünschenswert. Ich glaube jetzt nicht, bei allen psychischen Erkrankungen ist es hilfreich, kann ich mir vorstellen. Aber beispielsweise aus meiner Erfahrung, wenn ich Schmerzen in Zusammenhang sehe mit beispielsweise Depressionen oder auch Angststörungen, ist mein Eindruck, dass in einer niedrigen Dosierung es den Patienten sogar richtig gut tut. Also rein aus der klinischen Beobachtung. Allerdings alles das, was wir hier besprechen, läuft immer auf einen Versuch raus, den man in meinen Augen den Patienten halt ermöglichen muss. Und die Kunst meines Erachtens besteht darin, mit den Patienten so lange die Produkte zu dosieren und zu verändern, bis man einen Status erreicht hat, von dem sie profitieren. Und das tun sie nicht immer, auch nicht bei Schmerzen, das muss man ganz klar sagen. Also ob Cannabis überhaupt ein Schmerzmittel ist, ist völlig in Frage zu stellen. Aber wenn Patienten in der Breite einfach positive Effekte bemerken, die ihnen gut tun, dann ist es sicherlich auch gerechtfertigt und hilfreich. Ja.
Jetzt hattest du ja vorher gesagt, Cannabis kann schon auch eine berauschende Wirkung haben. Ich glaube, spezifisch das THC wirkt auch als psychoaktive Substanz. Kann das nicht auch kontraproduktiv bei psychischen Erkrankungen sein?
Ja, das kann so sein. Wobei es eine große Arbeit gibt, die also diese große Angst vor den drohenden Psychosen durchaus nimmt. Ich glaube, man darf es nicht überdramatisieren und ich glaube, man muss auch immer wissen, wovon spricht man eigentlich. Also der THC-Gehalt oder auch die Bioverfügbarkeit des THCs ist jetzt beispielsweise bei der Inhalation bei richtigen Cannabisblüten deutlich höher als bei Cannabis-Extrakten oder Vollspektrum-Extrakten in Tropfenform. Also in der Inhalation möchte es durchaus sein, dass für manche Patienten mit beispielsweise Schizophrenie oder irgendwelchen Wahnvorstellungen und so weiter, halte ich es tatsächlich für völlig ungeeignet. Ja, das muss man wirklich hinterfragen und da muss es auch eine ganz klare Datenlage geben, die das ermöglicht, weil einfach solche Menschen immer ein Risiko haben, sich zu verletzen, sich umzubringen oder wie auch immer. Da ist man in einer erheblichen Verantwortung. Ja. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann man aber die Angst auch durchaus nehmen, dass wenn Menschen sowas wie eine leichte Depression haben, immer wieder leichte rezidivierende depressive Phasen oder auch Ängste, dann sehen wir keine schweren psychischen Nebenwirkungen, die durchs Cannabis kommen, sondern eher einen wirklich guten Effekt, den man nicht genau beschreiben kann. Der hat was mit Lebensqualitätssteigerung zu tun. Die Patienten berichten einfach, es geht ihnen besser. Das soziale Umfeld sagt, sie nehmen mehr teil, sie sind präsenter, sie sind besser drauf. Also es hat eher solche Effekte. Also ich glaube, man kann da schon ganz viele Ängste auch nehmen. Im Großen und Ganzen ist mein Eindruck, man jahrelang gewarnt vor schwersten Psychosen, die irgendjemand mal gesehen haben möchte. Da, ich glaube, dass das mittlerweile mehr oder weniger sogar widerlegt ist.
Die Nutzung von Cannabis auch als Medizin ist nicht neu, sondern hat eine Jahrtausende alte Tradition. Zeitreise. Der Blick in die Geschichtsbücher. Cannabis zählt zu den ältesten Nutzpflanzen der Menschheit. Archäologische Funde zeigen, dass bereits vor 10.000 Jahren die Hanfpflanze in Zentralasien angebaut wurde. Hanf wird übrigens lateinisch mit Cannabis übersetzt.
Auch der erste schriftliche Nachweis zum medizinischen Gebrauch von Cannabis stammt aus China, aus dem Jahr 2700 vor Christus.
Weitere schriftliche Hinweise auf den medizinischen Gebrauch von Cannabis stammen aus dem alten Ägypten. Das Papyrus Ebers, eines der umfassendsten Dokumente zur ägyptischen Medizin, liefert Hinweise zum medizinischen Gebrauch von Cannabis im 16. Jahrhundert vor Christus.
Um 800 vor Christus gelangte die Pflanze von China nach Indien, wo sie als Heilmittel verwendet wurde. In der Avesta, der Heiligen Schrift der Perser, wird im 6. Jahrhundert vor Christus auf die betäubende Wirkung des Hanfs hingewiesen.
Der griechische Historiker Herodot beschreibt im 4. Jahrhundert vor Christus die Dampfbäder der Skythen, bei denen Hanfkörner auf glühende Steine geworfen wurden. Die Skythen, Reiternomaden der eurasischen Steppe, nutzten den Dampf, um sich in Trance zu versetzen und die Verstorbenen ins Jenseits zu begleiten.
Im mittelalterlichen Europa genossen Cannabissamen als Heilmittel großes Ansehen. Hildegard von Bingen schrieb um 1150 in ihrer Heilmittel- und Naturlehre detailliert über die gesundheitlichen Vorteile von Hanf. Sie beschreibt Cannabis als schmerzstillende und verdauungsfördernde Pflanze und empfiehlt es zur lokalen Behandlung von Geschwüren und Wunden.
Im 19. Jahrhundert erreichte Cannabis seine Blütezeit und wurde zu einem der meistverkauften Medikamente in Apotheken in Europa und den USA. Cannabis avancierte zur leichteren und verträglicheren Alternative zu Opium und wurde zur Behandlung von Migräne, Kopfschmerzen, Neuralgien, Rheuma und Epilepsie eingesetzt.
Das 20. Jahrhundert brachte zunächst das Ende der medizinischen Nutzung von Cannabis. Zum einen wurden spezifischere Arzneimittel eingeführt. Zum anderen fand man die Wirkung der Cannabispräparate individuell zu unterschiedlich. Max, wir wollen jetzt noch mal tiefer über Chancen und Risiken der Legalisierung sprechen. Mal ganz direkt gefragt, also die Legalisierung kann Menschen schon auf die Idee bringen, sich eine Cannabispflanze auf den Balkon zu stellen, vielleicht auch mit dem Hintergedanken, oh, ich habe so oft Rückenschmerzen oder ähnliches, vielleicht hilft es ja. Was hältst du davon?
Also davon halte ich verhältnismäßig wenig. Man muss schon sehen, dass auch über den biochemischen Wirkmechanismus Cannabis imstande ist, einen massiv überschießenden Schmerz runter zu reduzieren. Häufig Nervenschmerzen, neuropathische Schmerzen. Also durchaus auch Rückenschmerzen können Nervenschmerzen sein. Bei manchen Menschen mag es auch hilfreich sein. Aber ich würde da immer die Zusammenarbeit mit einem Facharzt suchen, der sich damit auskennt, und würde es nicht im Eigenversuch machen. Natürlich mag es schnell mal so sein, dass man unter Cannabis seinen Rückenschmerz verliert. Bloß, ob jeder Rückenschmerz es wert ist, Cannabis zu konsumieren, das ist also an sich massiv in Frage zu stellen. Ich glaube, dass man an der Stelle wirklich auch immer wieder den Bezug zum Alkohol oder den Vergleich mit Alkohol machen kann und sagen kann, ich trinke nicht jedes Mal auch Schnaps, wenn ich Rückenschmerzen habe oder so, sondern ich glaube, da muss man schon vernünftig sein. Cannabis ist wirklich nicht für jeden Schmerz geeignet in meinen Augen. Gerade jetzt Schmerzen über Hitze, über Verletzungen der Haut oder des Gewebes oder so, die quasi nozizeptiv vermittelt sind, da ist Cannabis in meinen Augen ungeeignet. Also ich kann mir nicht in den Finger schneiden und rauche dann Cannabis mit der Hoffnung, es wird besser. Das macht in meinen Augen relativ wenig Sinn. Aber tatsächlich, wenn ich natürlich meinen Rückenschmerz seit 45 Jahren schon habe und er ist sehr nervlich und ich bin schon mehrfach operiert, dann haben wir durchaus Patienten, die von Cannabisextrakten auch profitieren.
Aber Max, man kann noch mal ganz klar sagen, jede Form der Selbstmedikation ist eigentlich keine gute Idee. Man sollte, wenn man irgendwie einen medizinischen Hintergedanken hat, immer einen Arzt aufsuchen. Darf man sich da durchaus trauen, das auch anzusprechen? Ich könnte mir vorstellen, manche haben so ein bisschen so eine Hemmung, zu ihrem Arzt zu gehen und zu sagen, ich würde mal gerne Cannabis ausprobieren, ist ja jetzt legal. Aber würdest du sagen, das kann man durchaus machen, wenn man mit dem Gedanken spielt, besser mit dem Arzt erstmal drüber reden, vielleicht auch mit dem Hausarzt, bevor man da auf eigene Faust irgendwas macht?
Tatsächlich von dieser Hemmung zum Arzt zu gehen, merke ich bei uns in der Praxis wenig. Es kommen viele Patienten, die fragen, und es ist ja auch eben in aller Munde und sehr, sehr viel in den Medien. Und ich denke, man darf es nicht verurteilen. Die Menschen dürfen kommen, müssen sich dann aber teilweise einfach auch sagen lassen, dass es einfach nicht umsetzbar ist. Im privaten Konsum ist es zum einen aus unserer Sicht dann teilweise nicht verschreibbar. Und selbst wenn es verschreibbar wäre, dann ist es teuer. Also empfehle ich immer, also letzten Endes die Kostenübernahme bei der Krankenkasse zu beantragen. Dann ist wirklich alles in trockenen Tüchern. Dann ist auch völlig geklärt, dass es sich um eine schwere Erkrankung handelt. Und dann eingebettet in ein multimodales Konzept trägt die Kasse die Kosten und dann kann man es auch vernünftig professionell begleiten. Und so macht es am wirklich am meisten Sinn. Die sogenannte Selbstmedikation ist keine Selbstmedikation, sondern ein Konsum. Das muss man mal ganz klar so sehen. Ne? Auch wenn ich abends mein Glas Rotwein trinke, dann ist es auch keine Medikation in dem Sinne, sondern es ist einfach ein Konsum von einer durchaus schädlichen Substanz, und als solches ist es auch zu sehen. Ich würde diese Eigenversuche, natürlich kann man im Eigenversuch, jetzt ist ja alles legal, ne? Man kann das schon machen. Und wenn es dann in diesem Versuch Hinweise auf etwas gibt, was einen neugierig macht, dann empfehle ich aber durchaus eben die Vorstellung bei einem Arzt oder Facharzt, der diese Therapien macht, wie bei uns beispielsweise. Da möchte ich jetzt keine Werbung machen, aber es ist einfach eingebettet in ein multimodales Konzept, welches durchaus von uns eng begleitet wird. Mhm. Die Patienten kommen also regelmäßig zu uns. Sie kriegen auch ihre körperlichen Therapien. Die müssen in die Selbstwirksamkeit. Die werden psychologisch eingeschult in viele Themen. Also es ist immer eingebettet in ein gesamtes Therapiekonzept, und da mag Cannabis Sinn machen.
Wie ist es denn bei medizinischem Cannabis? In welcher Form wird es denn eingenommen, wenn ich das als Therapie, zum Beispiel als Schmerzpatientin oder Patient, verschrieben bekomme?
Also letzten Endes sind es häufig Extrakte, sogenannte Vollspektrum-Extrakte, die das gesamte Spektrum, THC-definierter Anteil, CBD-definierter Anteil, sowie aber auch hunderte weiterer Stoffe, also sogenannte Flavonoide und Terpenprofile, auch beinhalten, also die reinen Extrakte aus diesen Pflanzen sind, dementsprechend in öliger Tropfenform. Ansonsten gibt es auch Sprays, Sativex-Spray gab es früher schon, es gibt synthetisch hergestellte Produkte. Wir verwenden am liebsten tatsächlich Vollspektrum-Extrakte. Cannabisblüten wiederum haben eine deutlich schnellere Bioverfügbarkeit, meistens bis zu 10-fachen THC-Gehalt in einer sehr, sehr schnellen, hohen Anflutung, welche sich schmerztherapeutisch weder nutzen möchte noch muss, außer im Rahmen von sehr speziellen Erkrankungen. Aber das muss man auch rechtfertigen können. Ja. Also das ist einfach was ganz anderes. Kann man jetzt mit Alkohol schwer vergleichen, aber das ist einfach ein Unterschied, ob ich langsam eine Flasche Bier trinke oder ob ich mir eine Flasche Schnaps einfach reinschütte. Das ist nicht das Gleiche und so ist es da schon auch. Ja. Das heißt, wenn ich glaube, das zu brauchen, dann muss man es rechtfertigen. Und wir haben teilweise Patienten mit neurologischen Erkrankungen, die sehr, sehr schnell einschießende Schmerzproblematiken mit sich bringen. Beispielsweise einen jungen Patienten mit einem Armplexusausriss, also den Nervenplexusausriss letzten Endes nach Motorradunfall. Und solche Erkrankungen oder Verletzungen, die beinhalten durchaus auch sehr, sehr kurzfristig schnell auftretende Schmerzspitzen, die man nicht kopiert kriegt, wenn man was quasi schluckt. Ja, bis das über den Magen-Darm-Trakt in der Leber und dann im Körper bioverfügbar ist und dann an den Rezeptoren, wo ich es gerne hätte, andockt, ist diese Schmerzkrise bereits ertragen und vorbei. Das macht also wenig Sinn. Das heißt, solche Menschen kann man schon auf Extrakte grundlegend einstellen, aber kann rechtfertigen, ihnen anzubieten, dass wenn so eine Krise kommt, dann eben in den Verdampfer tatsächlich Blüten zu verdampfen. Das ist eine der wenigen Verletzungen, Erkrankungen, ich sage, da ist es wirklich gerechtfertigt.
Max, ist es denn so, dass der Konsum und auch dann zweite Frage, die medizinische Anwendung jetzt mit der Legalisierung zunehmen? Ich habe eine Meldung gelesen, dass deutsche Apotheker sagen, sie befürchten, im Sommer geht ihnen das Cannabis aus, weil viele Konsumenten jetzt in die Apotheke gehen, um sich dort Cannabis zu holen. Also gibt es diese Zunahme wirklich? In welchen Bereichen gibt es die und wie bewertest du auch diese Entwicklung?
Also Grundlage der gesamten Legalisierung ist ja durchaus, dass relevant viel Cannabis bereits konsumiert wird. Man spricht ja nicht davon, dass quasi keins konsumiert wird und jetzt durch die Legalisierung eben viel konsumiert wird, sondern der Konsum war vorher schon erheblich. Dementsprechend sind gewisse Anteile dieser Politik durchaus als problematisch oder gescheitert zu betrachten. Also eine Neuorientierung macht in meinen Augen durchaus Sinn. Ich gehe trotzdem davon aus, dass man den Konsum jetzt einfach massiv erleichtert, dass es sicherlich zu ansteigenden Zahlen kommen wird. Wenn es Cannabis in den Apotheken ausgeht wiederum, muss ich sagen, dann liegt irgendwo der Fehler, weil man dann rezeptiert hat für Patienten, die eigentlich konsumieren. Ja. Dementsprechend, das sollte nicht passieren. Cannabis rezeptieren für Erkrankungen können wir seit einigen Jahren bereits. Dementsprechend können wir das lange und wenn jetzt das Cannabis ausgeht, dann stimmt was nicht.
Max, du hast ja gesagt, Ärzte können jetzt Cannabis einfacher verschreiben und es reicht schon ein Erstgespräch per Videocall. Mehrere Telemedizin-Plattformen, die scheinen gut auf diese Änderung vorbereitet zu sein und werben ganz offen mit dem Ausstellen von Cannabis-Rezepten. Kann man das machen oder sagst du lieber, oh, die Finger davon lassen?
Also in meinen Augen die Finger davon lassen von beiden Seiten her. Ich halte dieses Praxiskonzept für unseriös. Ich finde es nicht vernünftig. Ich versuche mal kurz darzustellen, wie das bei uns in der Praxis läuft. Wir haben für die Patienten Aufnahmetermine, die teilweise bis zu 2 Stunden dauern, wo wir in Eye-to-Eye-Gesprächen letzten Endes die gesamte Situation versuchen zu erfassen. Also wo liegt der Schmerz? Was ist die grundlegende Erkrankung? Was sind die Therapien? Wie ist die Aktenlage? Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, diese manchmal 1,5 oder auch 2 Stunden mit einem Patienten intensive Gespräche zu führen, führt immer zu Erkenntnissen, die ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass man in einen 5 Minuten Videocall kriegen kann. Und es sind aber diese Erkenntnisse, die hinterher dieses multimodale Konzept ausmachen und dann eben dem Ganzen einen Sinn geben. Also diese Praxen, die vorher bereits über Videocall und Rezept verschicken, letzten Endes Patienten mit Cannabis versorgt haben, das halte ich tatsächlich in meinen Augen für hochbedenklich. Jetzt ist es erleichtert, aber ich finde es immer noch als kritisch zu sehen. Und an der Stelle muss man auch die Frage stellen, wenn ich könnte bei uns in der Praxis vielleicht auch Bierkisten verkaufen, tue es aber aus irgendeinem Grund nicht. Ja. Also das hat wenig mit Therapie, sondern mit Unterstützen eines Konsums zu tun, hat aber, glaube ich, mit dem originären Patienten-Arzt-Verhältnis relativ wenig zu tun.
Max, über ein ganz wichtiges Thema müssen wir noch sprechen, nämlich über Nebenwirkungen. Zu welchen Problemen kann es denn kommen, wenn ich Cannabis einnehme?
Also letzten Endes kann es zu relativ vielen Erscheinungen kommen. Ob es dann wirklich tut, muss man individuell prüfen und sehen in Versuchen. Die Müdigkeit sehen wir häufig. Also ich kenne letzten Endes kaum Patienten, die von sich sagen können, das belebt mich und ist immer nur prima, sondern das Ganze hat eine Tendenz dazu, eher abends die Dosis zu erhöhen, morgens weniger, weil es tatsächlich einfach auch müde macht. Wir erleben den Schwindel. Der Schwindel per se ist nicht immer ein Problem, aber gerade bei älteren Menschen, die ohnehin so dran sind, ihre Muskulatur zu verlieren, ihre Koordination bereits eingeschränkt ist, da ist Schwindel sehr wohl ein Problem. Das kann passieren, Konzentrationsstörungen. Es kommt zu trockenem Mund manchmal, was manche als unangenehm empfinden. Viele empfinden bei den Cannabisextrakten auch den Geschmack erst extrem unangenehm, was teilweise wirklich therapieeinschränkend sein kann. Es kann zu Ängsten kommen, es kann zu Übelkeit kommen, zu Appetitsteigerung. Die Appetitsteigerung ist für manche Menschen auch ein Problem. Ja, wir haben Menschen mit schweren Essstörungen teilweise, wo man sagen muss, dann ist so eine Therapie einfach nicht durchführbar. Ja, also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Wirkungen, aber ich würde es mal sagen, rausgegriffen, die wir wirklich sehen, ist einfach Müdigkeit, trockener Mund, Schwindel, Konzentrationsstörung.
Sind so die häufigen oder häufigsten. Ich habe gelesen, dass lebensbedrohliche Komplikationen im Zusammenhang eben mit der medizinischen Verwendung von Cannabis bisher nicht dokumentiert sind. Es gibt ja durchaus Menschen, die sterben an zu hohem Alkoholkonsum. Kann man das für Cannabis wirklich so sagen, dass es das da nicht gibt?
Also mein Kenntnisstand ist tatsächlich, ja, das ist so. Allerdings, ob es nicht Kollateralschauplätze im Straßenverkehr oder woanders gibt, was da schon in Bezug gebracht werden muss. Aber an sich ist es so, dass speziell jetzt die Cannabinoid-Rezeptoren im Stammhirn gar nicht so viel vorkommen. Das heißt, es kommt nicht unbedingt bei einer Überdosierung oder bei einer Hochdosierung zu einer Einschränkung der Atemtätigkeit. Also sich mit Cannabis umzubringen, ist gar nicht so einfach im Vergleich zu anderen Substanzen, die wir Menschen ja gerne konsumieren. Mein Wissensstand ist, dass man ungefähr 800 Milligramm THC zu sich nehmen muss pro Kilogramm Körpergewicht, um sich umzubringen. Und wenn man das jetzt umrechnet, dann mache ich mal ein Beispiel anhand eines 10 Kilo schweren Kindes, das gerade das Laufen lernt. Das müsste also schon quasi 40 Gramm Cannabis bei einem normalen Produkt mit 20% irgendwo zu sich nehmen. Das heißt, wenn Sie jetzt schauen, 40 Gramm, Sie kennen jetzt aus dem Biomarkt diese Teebeutel-Packungen oder so. So eine Packung hat gleich mal 50 Gramm, 80 Gramm, irgendwas in der Größenordnung. Also muss ein Kind in der Größe, müsste jetzt mal so eine ganze Tüte futtern, um sich damit umzubringen. Meistens limitiert sich sowas von alleine, weil es nicht schmeckt. Ich glaube schon, wir werden auch in den Notarztdiensten, den Kindernotarztdiensten, ich gehe davon aus, wir werden Vergiftungen sehen. Ich schätze mal, die Blüten werden harzig schmecken. Ich glaube, dass Kinder nicht viel davon essen würden. Und wenn man vor sowas Angst hat, dann muss man sich aber auch bewusst machen, dass in normalen Haushalten quasi fast jede Pflanze hochgiftig ist, wenn man sich einmal dafür interessiert hat und mal nachliest, was man alles so hat, genauso wie im Garten das ähnlich ist, seien es Thujen oder Eiben oder was es nicht alles gibt. Das heißt, es gibt einfach sehr, sehr viele Pflanzen, die nicht geeignet sind, um von Kindern verzehrt zu werden. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn mir das Kind einfach komisch vorkommt und ich habe den ganzen Balkon voll Cannabispflanzen, dann muss mich das schon mal nachdenklich machen, auch irgendwann. Ja, das muss man schon auch so sehen. Ich glaube, was man schon empfehlen kann, ist, man kann sich einen Becher Aktivkohle zu Hause haben, den ist in der Apotheke zu kaufen. Und wenn es zu Vergiftungserscheinungen kommt oder es klar ist, es wurde was verzehrt vom kleinen Kind, dann kann man natürlich mit einem Gramm pro Kilogramm Körpergewicht in einem Glas aufgerührt eine schwarze, kreiselige Substanz zum Trinken geben.
Jetzt hatten wir über Alkohol auch gesprochen, Max, ganz kurz. Der Mischkonsum, habe ich gelesen, von Cannabis und Alkohol ist absolut keine gute Idee. Das ist ja auch für Patientinnen und Patienten eine wichtige Information wahrscheinlich, dass man das nicht gemeinsam nehmen sollte. Stimmt das?
Ja, das ist tatsächlich richtig. Aber ich glaube, dass im Wesentlichen der Alkohol das Problem ist. Der Alkohol macht bereits eine Depression des Atemzentrums, macht bereits Zustände, Übelkeit, Erbrechen bis hin zur Bewusstlosigkeit. Und wenn ich in einem synergistischen Effekt das Ganze noch toppe mit Cannabisprodukten, wie auch immer man die dann zu sich nimmt, muss man davon ausgehen, dass sich solche Zustände dann auch aggravieren und verschlechtern. Also davon ist sicherlich abzuraten. Aber Letzten Endes sind immer die Mischkonsume das Problem. Kürzlich war Pregabalin in der Presse. Auch da ist Pregabalin ist ein Medikament, das sehr, sehr viel verwendet wird und sehr, sehr gut ist. Im Langzeitkonsum wunderbar. Aber wenn ich es natürlich mische mit anderen Substanzen im Drogenkonsum, dann ist es natürlich eine hochgefährliche Substanz. Ja.
Du hast eben schon mal die Kinder angesprochen. Dazu ist mir noch eingefallen, welche Menschen sollten denn keinesfalls noch also Cannabis einnehmen?
Letzten Endes rät man ab von Schwangeren oder von Frauen mit Kinderwunsch. Man rät ab auch von Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen nach wie vor. Und das sehe ich auch so. Und auch Patienten mit schweren Herzrhythmus-, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da ist es sicherlich mit Vorsicht zu genießen. Ja.
Weil wir über Kinder gesprochen hatten, Max, es ist ja auch so, dass junge Erwachsene nicht unbedingt Cannabis konsumieren sollten, oder? Da man spricht immer über die Hirnentwicklung, dass Cannabis sich hier negativ auswirken kann. Und ich glaube, die Gehirnentwicklung, die kann bis zum 25. Lebensjahr noch erfolgen. Kann man also grundsätzlich sagen, Menschen unter 25 auf keinen Fall? Und wie ist es im medizinischen Anwendung jetzt bei schweren Schmerzpatienten, würde man denen jetzt auch unter 25 Jahren Cannabis dann keinesfalls verschreiben?
Nein, das kann man so nicht sehen. Man kann das machen, aber es ist eine ganz andere Risikoabwägung. Also bei Kindern tatsächlich machen wir ganz, ganz selten. Und dann ist es wirklich ein Heilversuch im Rahmen einer Risikoabwägung, die letzten Endes ganz, ganz gut ärztlich geführt sein muss. Das muss mit den Eltern abgeklärt sein. Die müssen völlig einverstanden sein. Auch das Kind muss einverstanden sein. Und es muss wirklich ganz gut begründet sein. Auch da ist also fünfmal drüber nachzudenken. Aber es gibt Patienten, wo man es versuchen kann. Bei Jugendlichen, bei jungen Erwachsenen sehe ich es kritisch. Es gibt das sogenannte Cannabis-assoziierte oder Cannabis-demotivationale Syndrom. Und das ist schon, was wir sehen. Für mich persönlich war es bis dato auch eine klare Kontraindikation. Also wenn ich einen Patienten sehe, wo ich das Gefühl habe, mit dem kann ich keine vernünftige therapeutische Ebene aufbauen, dann verschreibe ich kein Cannabis. Und letzten Endes gibt es immer wieder zu sehen, junge Erwachsene im Alter von 30 bis 35, würde ich mal sagen, die im Alter von 11 oder 12 Jahren bereits mit Konsum von Cannabis begonnen haben. Und da sehe ich regelmäßig, dass der gesellschaftliche Beitrag nicht darüber rausgeht, dass man mit dem Hund der Freundin spazieren geht. Und das ist einfach zu wenig. Ja. Also gerade in dem Alter, finde ich, wo man in Bildung investieren sollte, wo man sich selbst vorwärts bringen muss auf irgendeine Art und Weise, das ist durchaus motivationsabhängig. Und die Motivation ist ein gesunder Stimulator, um einen irgendwo hinzubringen. Und die darf man auch nicht kopieren mit irgendeiner Substanz in meinen Augen. Und da ist tatsächlich Cannabis schon ein richtiges Problem.
Also nur in absoluten Ausnahmefällen im medizinischen Bereich, aber ansonsten für unter 25-Jährige, gerade auch was den Konsum anbelangt, dann nicht zu empfehlen.
Mal ganz praktisch gefragt, was gilt es denn zu beachten, wenn beispielsweise meine Oma Cannabis mal gerne ausprobieren möchte?
Also allererstes, da können wir jetzt ziemlich viel Spaß drüber machen, aber tatsächlich häufig sprechen wir da von Menschen, die möglicherweise einsam sind, die ihre Schmerzen haben, die ihre Erkrankungen haben. Der Körper ist nicht mehr so, wie er früher war, und da gibt's schon viel Leid. Meistens sind es aber noch Generationen, die das nicht so nach außen tragen. Also wenn das tatsächlich insgesamt vom Bild her so ist, dass es gerechtfertigt wäre, dann finde ich, kann man sie einpacken und mal zum Schmerztherapeuten fahren. Es ist wirklich gerechtfertigt. Sonst kommen viele alte Menschen, und ich finde es ganz nachvollziehen. Wenn die Oma jetzt aber einfach auch mal nur dabei sein will und gut drauf sein will, meine Güte, dann muss man ihr vielleicht mal einen Roll- und Drehkurs organisieren.
Gut, ich gebe es weiter.
Max, wenn ich es jetzt mal auf beispielsweise mich übertrage, also einfach Menschen aus so einem Neugierdeantrieb, ja, ich will einfach mal es ausprobieren und wissen. Wie kann man sich denn da medizinisch in Anführungsstrichen ein Stück weit absichern? Also was kann man denn beachten, damit möglichst wenig schief geht?
Eigentlich gar nicht. Also wir müssen den Konsum einfach trennen von den Therapien. Und ich mache mittlerweile tatsächlich seit der Legalisierung auch Beratungen für den privaten Konsum, weil mich wirklich Leute fragen, ja, ich habe jetzt verstanden, ich kriege das nicht, aber ich möchte halt mal. Und dann mache ich, also dann tatsächlich ist es so, mit den Produkten kenne ich mich schon aus und rate dann halt dazu, also zumindest mal niedrig dosiert anzufangen. Mhm. Ja, also das geht aber da schon los, dass man versuchen muss, an Cannabis zu kommen, welches einen definierten Wirkstoffanteil hat, ja, wo auch immer dieses Produkt dann herkommen möchte. An sich darf man es im Zweifelsfall ärztlich nicht verschreiben oder sollte halt eine harte Indikationsstellung auch dazu machen. Aber generell, glaube ich, kann man schon, wenn jetzt jemand sagt, naja, also jetzt möchte ich mir mal Samen kaufen, was würden Sie mir denn raten? Dann würde ich tatsächlich raten, nicht in die hochdosierten THC-Anteile zu gehen, sondern eher ausgewogen THC und CBD und halt auch eher niedrig dosiert. Und dann würde ich empfehlen, sich langsam ranzutasten.
Jetzt haben wir auf jeden Fall, Max, jede Menge praktische Tipps noch bekommen. Ich habe wirklich viele spannende Dinge gelernt, muss ich sagen, und jetzt auch ein viel klareres Bild. Ich möchte dir noch eine abschließende Frage stellen, nämlich wie du die Entwicklungen siehst. Also was glaubst du, was in der Verwendung von Cannabis in der Medizin in den nächsten Jahren sich vielleicht noch verändern könnte und wo da die Reise hingeht?
Ich gehe davon aus, dass man erkennen wird, dass die Cannabisprodukte wirklich hilfreich sind. Ich gehe davon aus, dass man das in Studien auch irgendwann so darlegen kann, dass es geklärt ist. Da ist der klinische Eindruck von dem, was wir empirisch sehen jeden Tag, ist viel zu gut, als dass das nicht sein kann. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber es wird immer um ganz spezielle Erkrankungen gehen. Man nimmt es nicht gegen Husten und Schnupfen und auch nicht gegen Rückenschmerzen. Ich bin positiv gestimmt. Wir haben jetzt in den letzten Jahren auch durchaus einiges schon erreichen können, was mich positiv stimmt und was am Schluss ja nur dazu führt, dass wir schwerstkranken Menschen, die es bei uns gibt, es versuchen, auf professioneller Ebene zu ermöglichen, diese Therapien zu erreichen. Und man muss immer dazu sagen, wenn es jemand nicht verträgt oder ihm nicht hilft, dann hört man es einfach wieder auf und hat auch keinen Schaden davon. Aber diese Möglichkeit darzustellen oder zu bieten, das finde ich, sollte nach wie vor unterstützt werden.
Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch eine gute Sache. Max, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, hier bei uns im Podcast zu Gast warst. Vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank zurück und auch ans Publikum.
Wir sind eigentlich schon bei der Cannabispflanze angekommen und ich bin sehr gespannt, jetzt mehr über Cannabis als Nutzpflanze zu erfahren. Und dazu begrüßen wir jetzt unseren zweiten Gast. Ich begrüße heute Friedhelm Rupert, Gärtner und Cannabis-Experte vom Deutschen Hanfverband. Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist.
Hallo, ich freue mich auch wirklich hier zu sein.
Cannabis, Hanf, Haschisch, Marihuana, Gras, mein Gott, so viele Begriffe, die irgendwie eine Rolle bei dem Thema spielen, aber deren Bedeutung ich ehrlich gesagt nicht genau kenne. Andrea, wie steht's denn da bei dir?
Ja, ich tue mir auch schwer, das alles auseinanderzuhalten. Ich habe schon versucht, mich da ein bisschen einzulesen und damit zu beschäftigen. Mir fallen dann auch noch die Begriffe Dope und Weed ein. Mich würde das auch mal interessieren. Friedhelm, kannst du das mal für uns auseinanderdröseln?
Das ist natürlich gleich eine sehr spannende Frage zum Einstieg. Das kann ich natürlich. Also das meiste, was jetzt genannt wurde, waren einfach verschiedene Synonyme für ein und dasselbe. Und zwar Cannabisblüten, die konsumiert werden sollen. Also egal ob Dope oder Gras oder was wurde noch genannt, Marihuana. Das sind eigentlich alles umgangssprachliche Begriffe für Cannabisblüten. Was ich natürlich jetzt noch in den Begriffen herausgehört habe, war erstmal Cannabis und Hanf. Damit würde ich vielleicht starten. Weil Cannabis ist der botanische Fachbegriff für die Pflanze. Also wir haben im Moment die Einigung auf Cannabis sativa, Cannabis indica und Cannabis ruderalis. Und Cannabis ist im Prinzip nur der fachliche Name für die Pflanze. Dann Hanf ist der umgangssprachliche Name für die Pflanze und wird breiten Sprachgebrauch verwendet. Und in den Vereinigten Staaten wird Hemp auch als Synonym für THC-freien oder THC-armen Cannabisarten verwendet. Das hat sich bei uns auch teilweise durchgesetzt. Also wenn wir von Industriehanf reden oder eben von der Cannabispflanze, ist es im umgangssprachlich so gemeint, dass das eine eben zur industriellen Fasergewinnung oder Hanfölgewinnung dient und das andere eher als Rauschmittel. Und was noch gefallen war, war Haschisch. Das ist sozusagen ein klassischer Begriff für einen Extrakt aus den Cannabisblüten, von denen das Harz, die Trichome gewonnen werden, um daraus ein Produkt zum Berauschen oder für die Heilung zu gewinnen.
Ich glaube, Friedhelm, dann haben wir die Begriffe soweit geklärt. Hilft sehr gut, um das mal zu sortieren. Friedhelm, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann ist die Substanz, die eben die berauschende Wirkung hat, nur in ganz bestimmten Teilen, nämlich in den Blüten der Cannabispflanze. Und ich glaube, es ist ja auch nur in den weiblichen Cannabispflanzen. Stimmt das? Oder gibt es außer den weiblichen Blüten auch noch andere Pflanzenteile, die eben die psychoaktiven und berauschenden Wirkstoffe enthalten?
Das ist richtig. Also vor allem die weiblichen Blüten enthalten diese berauschenden Wirkstoffe. Ganz vorne zu nennen ist das Cannabinoid THC, Tetrahydrocannabinol, was am längsten erforscht ist, da es der Stoff ist, das Cannabinoid, was im Hanf am meisten vorkommt. Und es ist nun so, dass nicht nur die weiblichen Blüten diese Stoffe enthalten, sondern eigentlich alle Pflanzenteile, sowohl von der männlichen als auch von der weiblichen Pflanze, nur ist die Konzentration extrem viel geringer.
Ich ruder mal wieder zurück so zu den Pflanzen an sich. Du hast ja eben schon mal so ein bisschen so angedeutet, es gibt verschiedene Arten. Mich würde interessieren, wie viele gibt es generell? Also kannst du das nochmal kurz so im Detail nochmal erklären?
Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also, was kann man denn überhaupt da draußen kaufen? Das ist ganz schwer zu sagen. Es gibt sehr, sehr viele Sorten, aber lange war vieles einfach nicht dokumentierbar. Und deswegen gibt es sehr, sehr, sehr viele Kreuzungen, aber kaum einen Überblick, wie viele es wirklich gibt. Man kann dann davon sprechen, was für Genetiken in diesen Kreuzungen stecken, zu welchen Anteilen, um entweder das Wirkungsspektrum oder die Wuchsform im Vorfeld einschätzen zu können. Aber das ist, wie gesagt, mannigfaltig, was es da draußen an Sorten und Kreuzungen gibt.
Das klingt kompliziert.
Ja, absolut. Aber gibt es trotzdem so ein paar Sorten, die du irgendwie nennen kannst, weil was so sehr beliebt ist? Oder?
Oh, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, die Frage. Also es gibt Sorten, die natürlich immer mal in den Jahrzehnten der letzten Jahre an Aufschwung gewonnen haben, besonders beliebt waren, weil sie irgendwelche Preise gewonnen haben, zum Beispiel in Holland, wo das Ganze ja mehr oder minder in der Grauzone stattgefunden hat, sowohl der Anbau als auch irgendwie die Forschung und die Produktion von Samen. Da war zum Beispiel in den 90er Jahren ein ganz großer Begriff die White Widow, die weiße Witwe. Das war eine Pflanze, die sehr, sehr berühmt war und ist natürlich sehr hilfreich, wenn die Sortennamen auch einen guten Klang haben. In den letzten Jahren gab es jetzt zum Beispiel so etwas aus den USA wie Gelato oder Cookies, die dann nach Süßigkeiten und Essen benannt sind, was natürlich auch bei der allgemeinen Bevölkerung hilft, einfach auch eine Assoziation mit etwas Positivem, mit etwas Gutem, mit etwas Konsumierbarem herzustellen, um das Ganze besser vermarktbar zu machen oder auch in den Köpfen eben länger hängen bleiben zu lassen.
Jetzt hast du schon gesagt, Friedhelm, es gibt ja eine ganze Menge an Sorten, kaum einen Überblick. Du hast gesagt, man kann aber schon die Wirkstoffmenge, und das ist das, was mich jetzt so ein bisschen interessiert, oder die Wirkstoffe ein bisschen einschätzen hinsichtlich der Dosierung der Wirkstoffe. Man möchte vielleicht zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte es mal ausprobieren, neu ausprobieren, eine möglichst geringe Wirkstoffdosierung zum Beispiel haben. Kann man denn irgendwie den CBD oder den THC-Gehalt, kann man den irgendwie abschätzen, wie viel denn dann in meiner Ernte drin ist?
Ja, durchaus. Also jeder seriöse Züchter wird natürlich auch eine Sortenbeschreibung zu seiner Kreuzung, die er da anbietet, liefern. Und wenn da natürlich Analysen gemacht worden sind, was auch möglich ist, nach THC und CBD, dann kann er das im Durchschnitt angeben Und man kann es in der Beschreibung lesen, so dass man, wenn man das normal oder nach Anleitung sozusagen anbaut, dann auch diesen THC bzw. CBD-Gehalt erwarten kann. Es ist auch natürlich so, dass gerade für Anfänger Sorten mit hohem CBD-Gehalt sinnvoll sind, wenn es nicht darum geht, für die Leute sozusagen einen starken Rausch zu bekommen, sondern vielleicht eher die therapeutischen Eigenschaften zu nutzen. Dann ist CBD schon lange in Deutschland nicht mehr illegal, aber in einer Grauzone. Man kann zumindest überall CBD-Produkte kaufen, sei es im Supermarkt, um die Ecke oder auch in anderen Läden. Und wenn man eben sich eine Sorte, die man zum Konsumieren anbaut, mit hohem CBD-Gehalt sucht, wird das etwas sein, was einen nicht gleich überfordert. Also da würde ich vor allem CBD-haltige Sorten empfehlen. Also man könnte sich dann eine Sorte aussuchen, die zum Beispiel 1:1 CBD-THC-Wirkstoffgehalt-Verhältnis hat oder auch CBD-dominant ist und gar nicht wirklich ins THC reingeht von den Wirkstoffmengen.
Spannend. Aber es ist dann schon wichtig, dass die erhitzt werden, oder?
Jein. Also es gibt es muss teilweise aktiviert werden, das THC, damit es vom Körper besser verarbeitet werden kann. Aber das ist auch wieder sehr unterschiedlich von Person zu Person. Also wenn man Cannabis raucht, wird es wahrscheinlich higher machen als die rohe Blüte, die man kaut. Aber wenn man diese Blüte dann wieder zu, also man kann zum Beispiel in Öl einen Auszug machen davon, dass man das Harz der Blüte in Öl löst. Und wenn man das zu sich nimmt, dann kann es viel stärkere Effekte haben als zum Beispiel das Rauchen. Also das ist allgemein sehr schwer zu definieren, was einen stärkeren oder was einen geringeren Effekt von der Konsummethode hat. Wichtig ist, finde ich, wenn man noch nie etwas konsumiert hat, dass man da einfach vorsichtig rangeht. Genauso wie bei allen anderen Substanzen. Da sollte man immer Stück für Stück sich rantasten. Da gibt es ja einfach mannigfaltige Möglichkeiten, warum etwas besser ist, wenn man es erst vorsichtig testet.
Mit der Legalisierung ist es ja jetzt wahrscheinlich relativ einfach, Saatgut oder Hanfjungpflanzen zu kaufen. Wo bekommt man denn das Saatgut oder Pflanzen und darf die jeder kaufen und auf was kann man da achten?
Also, im neuen Cannabis-Gesetz ist das Ganze so formuliert, dass man als deutscher Bürger das Recht hat, sich im EU-Ausland Cannabis-Samen zu kaufen. Das ist jetzt möglich. Man kann sich an verschiedene Websites wenden, die damit natürlich auch viel Werbung machen und dort einfach Cannabis-Samen meinetwegen in Holland bestellen, in Spanien bestellen. Aber später werden es vor allem noch die Cannabis-Clubs sein, die sowohl Samen als auch Stecklinge, also pflanzliches Vermehrungsmaterial, Steckhölzer anbieten werden.
Da habe ich noch eine Frage, das habe ich auch gelesen, wir haben auch schon kurz drüber gesprochen, dass seit 1. Juli es die Cannabis-Clubs dann geben darf. Aber man muss dann quasi Mitglied in diesem Club sein, oder? Um eine Pflanze zu erwerben, weil sie sind ja nicht gewerblich. Das heißt, direkt verkaufen dürfen sie die Pflanzen nicht, oder doch?
So wie ich das verstanden habe, ist das richtig, ja. Also man müsste dann in dem Club, in dem man Mitglied ist, die Pflanzen erwerben. Es ist natürlich so, dass das Gesetz gerade noch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten bietet, meiner Meinung nach. Es ist zum Beispiel nicht geregelt, was denn jetzt mit dem Verkauf von Hanfsamen in Deutschland von Deutschen an Deutsche passiert, weil es ist ja nur beschrieben, dass man aus dem EU-Ausland bestellen darf. Aber es ist auch nicht geregelt, welche Strafen oder welche Probleme es gibt, wenn man in Deutschland welche kauft bzw. verkauft. Deswegen ist es im Moment so, dass sowohl Kioske als auch Spätis, aber auch schon Läden wie Gärtnerbedarf oder auch eine große Supermarktgruppe haben da schon neben CBD-Blüten teilweise auch Hanfsamen, egal ob THC oder CBD-haltig, im Angebot.
Mensch, jetzt haben wir schon eine ganze Menge über Cannabis oder Hanfpflanzen gelernt und Wahnsinn. Also ich habe jetzt so viel Neues gehört, Friedhelm. An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, ja, dass du uns hier unsere vielen Fragen beantwortet hast und unseren Horizont so erweitert hast.
Ja, sehr gern. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Ansonsten freue ich mich sehr, dass ich erstmal ein wenig Information verbreiten konnte. Und ich hoffe, es hat den meisten Leuten auch ein bisschen gefallen.
Bestimmt, und ich bedanke mich auch. Wenn ihr noch mehr über die Cannabispflanze und auch den Anbau erfahren wollt, dann hört doch mal in die Folge bei den Grünstadtmenschen rein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ja, Carina, mir hat es riesig Spaß gemacht, unser kleines Experiment dieser Doppelfolge mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Eine große Ehre, heute zusammen mit dir zu moderieren. Vielen Dank dafür.
Oh, es geht mir ganz genauso, Andrea. Ich fand es auch eine tolle Erfahrung. Und ich finde, bei Gelegenheit und bei einem guten Thema, dann wiederholen wir das einfach mal.
Das machen wir auf jeden Fall. Wir haben da auch schon so eine Idee. Ihr dürft gespannt sein. Nächstes Mal geht es bei Auf Herz und Nieren um Testosteron, das ja gerne mal als das Männermacherhormon gehandelt wird. Ein Mangel kommt häufiger vor, als man denkt. Und zwar auch bei jüngeren Männern. Nach neuesten Erkenntnissen kann der zum Beispiel auch durch eine Corona-Infektion ausgelöst werden. Wir sprechen über die ungewöhnlichen Warnzeichen eines Mangels und klären, warum auch Depressionen eine Folge sein können. Ihr dürft wie immer gerne eine E-Mail an podcast@fokus-gesundheit.de schreiben, wenn ihr Anregungen oder Themenwünsche oder auch Fragen an uns habt. Unterstützt uns auch gerne mit einem Abo. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.